Hallo und herzlich willkommen beim Frei- und Selbstbestimmt-Leben-Kongress. Ich spreche heute mit Gerald Hüther. Gerald ist Gehirnforscher und ich bin seit vielen Jahren großer Fan seiner Vorträge und Interviews und darum habe ich mich ganz besonders über die Zusage gefreut. Herzlich willkommen, lieber Gerald. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ich freue mich auch und grüße alle, die uns hier zuschauen. Es ist ein spannendes Thema und ich hoffe, dass ich ein bisschen beitragen kann, dass Menschen frei und selbstbestimmt werden.
Möchtest du dich kurz selbst noch ein bisschen vorstellen, vielleicht deine Geschichte? Wie bist du dazu gekommen, Gehirnforscher zu werden und wie sieht deine Arbeit heute aus?
Ich habe mal irgendwann Biologie studiert und dann mich in Neurobiologie spezialisiert, war dann also sozusagen ein Hirnforscher. Dort bin ich auch promoviert worden und habe dann, also ja, fast schon Jahrzehnte, ich bin ja schon ein bisschen älter, ich habe jahrzehntelang das gemacht, was man experimentelle Hirnforschung nennt. Erst in einer Einrichtung in Jena an der Universität, dann bin ich ja abgehauen aus der damaligen DDR und dann ging es weiter in Göttingen im Max-Planck-Institut und dann noch habe ich eine Forschungsabteilung für neurobiologische Grundlagenforschung in der psychiatrischen Klinik in Göttingen aufgebaut. Da habe ich also genug erlebt und habe also auch die ganzen Veränderungen und Wandlungen in der Hirnforschung, die in dieser Zeit passiert sind, am eigenen Leib miterleben dürfen. Und mein eigener Lebensweg hat mich dann dahin geführt, dass ich dann spätestens in der psychiatrischen Klinik verstanden habe, dass es nichts nützt, wenn man im Hirn herumsucht, was da alles bei diesen Patienten, die dann depressiv oder zwangsgestört oder essgestört oder drogenabhängig geworden sind. Es nützt nichts, wenn man da im Hirn sucht, was da alles anders geworden ist, sondern bei den meisten hätte es wahrscheinlich geholfen, wenn mal irgendjemand rechtzeitig mit ihnen geredet hätte und sich auf den eingelassen hätte und weil das meistens dann eben nicht der Fall war, sind sie mit diesem Problem alleine herumgerannt und dabei kommt es zu heftigen Verwicklungen, die wir dann psychiatrische Störungen nennen. Mhm. Und deshalb habe ich dann angefangen, auch in die Öffentlichkeit zu gehen und versuche seitdem Menschen zu helfen, das umzusetzen, was der alte Kant, die Befreiung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit nennt. Mhm.
Was ist denn für dich ein freies und selbstbestimmtes Leben?
Für Menschen in der sogenannten dritten Welt brauchen wir uns da gar nicht lange zu unterhalten, wenn man nicht genug zu essen hat und wenn Krieg herrscht und man um sein Leben bangen muss, da ist nicht viel mit freiem und selbstbestimmtem Leben. Wir reden also hier über etwas, was erst dann gefragt werden kann, wenn Menschen tatsächlich diese, nennen wir es mal, existenziellen Grundbedürfnisse stillen können. Mhm. Und dann allerdings, wir sind jetzt hier in der westlichen Welt angekommen, in der heutigen Welt, dann ist es nach meinen Beobachtungen so, dass die meisten Menschen deshalb nicht frei und unbestimmt leben können, weil sie mit bestimmten Vorstellungen herumlaufen, die sie sich im Laufe ihres Lebens angeeignet haben, entweder aufgrund von eigenen Erfahrungen oder weil sie diese Vorstellung von anderen übernommen haben. Und bei diesen Vorstellungen handelt es sich dann in vielen Fällen um Irrwege. Also wo man glaubt, es käme jetzt darauf an, zum Beispiel viel Geld zu verdienen, von anderen Leuten ganz viel Anerkennung zu finden oder Macht über andere zu gewinnen und Einfluss. Und damit rammeln die sich dann ab und über kurz oder lang scheitern sie auch bei diesen Versuchen. Manche, wenn sie sehr lange erfolgreich sind, umso später. Und manche haben auch Glück und merken es etwas früher und fangen dann an, diese Vorstellungen zu hinterfragen, mit denen sie bisher unterwegs waren. Und manchen gelingt es sich von diesen Vorstellungen, ich nenne das gerne Verwicklungen, zu befreien. Und das wäre dann der Ausgangspunkt dafür, dass das stattfinden kann, was so notwendig ist, nämlich aus Verwicklungen befreien und sich entwickeln. Das wäre dann der schöne deutsche Begriff dafür. Und wenn man sich aus diesen bisher so schwierigen Vorstellungen befreit hat, sich also entwickelt hat, dann geht es in die Entfaltung. Weil alles, was lebendig ist, wird sich immer entfalten. Aber es kann natürlich keine Entfaltung stattfinden, wenn man drauf rumlatscht oder, also wie beim Gänseblümchen oder eben wenn man selbst mit Vorstellungen umherrennt, die einfach nicht geeignet sind, dass man ein glückliches Leben führt.
Und wo kommen denn diese Verwirrungen oder Verwicklungen her?
Ja, wir haben ja gelernt, dass das menschliche Hirn zeitlebens plastisch umbaubar, formbar ist. Mhm. Also nicht das ganze Hirn, aber die Verschaltungen, die da zwischen den Nervenzellen aufgebaut werden, kannst du bis zum letzten Tag, kannst du dir da oben nochmal eine neue Verschaltung reinbauen. Und die Tatsache, dass das alles so veränderbar ist, führt dazu, dass wir auch nichts mehr haben, wie zum Beispiel die Tiere in Form von Trieben und Instinkten, was uns sozusagen zeigt, wo es lang geht. Also das sind keine festgefügten Verschaltungen mehr da. Wir müssen alles erst unterwegs lernen. Wir sind, wenn man so schön prosaisch sagen will, alle Suchende, jeder Einzelne von uns. Und dann ist es zwangsläufig so, dass man sich auf dieser Suche, wie das Leben geht, auch ziemlich heftig verirren kann und verwickeln kann. Ja.
Was kann einem denn dabei helfen, diese Verwicklungen aufzulösen oder ja, sich zu entwickeln?
Ja, was man da ja gemacht hat, ist, man ist in diese Welt reingewachsen und dann hat man gemerkt, dass man nur dazugehören darf, also schon oftmals im Elternhaus, aber dann spätestens in der Peer Group oder in der Schule. Man hat gemerkt, dass man nur dazugehören darf, wenn man die Erwartungen der anderen auch möglichst gut erfüllt. Also man kann es auch noch ein bisschen böser sagen, die anderen machen, die haben ja diese Welt schon sozusagen vorbereitet und machen einen jetzt zum Objekt ihrer Bemühungen, uns in diese Welt hineinzupassen. Das nennen wir dann Erziehung. Und wenn ich jetzt als Kind von den Eltern oder von meinen Mitschülern oder wo auch immer zum Objekt gemacht werde, zum Objekt von deren Vorstellungen und Absichten und Zielen und Belehrungen und Bewertungen und auch noch Maßnahmen und Anordnungen, wenn mir das also passiert, dann erlebe ich ja, dass ich diese beiden Grundbedürfnisse, mit denen ich so bis zum zweiten, dritten Lebensjahr noch unterwegs war, und zwar richtig mich entfaltend unterwegs war, dass diese beiden Grundbedürfnisse dann nicht mehr gestillt werden können. Ich kriege Misstrauen, ob die mich wirklich mögen, wenn sie mich zum Objekt machen und mir vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe. Und wenn sie mir das so sagen, dann kann ich auch das zweite Grundbedürfnis, neben dem, dass ich einfach gerne mit denen verbunden sein möchte, nämlich dass ich auch selbst was gestalten will, dass ich autonom sein möchte, das kann ich dann auch nicht stillen. Und das ist die schwierigste und problematischste Inkohärenz, nennen wir das. Also es erzeugt im Hirn ein großes Durcheinander. Und dann muss man eine Lösung finden. Und die Lösung heißt bei manchen, dass sie sich an dem orientieren, was die Erwachsenen machen, und machen dann die als, und dann kommen sie auf die Idee und versuchen schon als kleine Kinder, andere zum Objekt zu machen. Das ist hochproblematisch, denn wenn die damit auch noch erfolgreich sind, dann werden sie später jemand sein, der immer andere vor ihren Karren spannt. Da haben wir sehr viele von dieser Sorte in der Politik und in der Wirtschaft und auch in den Medien. Also, und die zweite, noch fatalere Möglichkeit als Lösung, die dann im Hirn verankert wird, besteht darin, dass man sich selbst für blöd erklärt. Nicht schön genug, und macht man sich also selbst zum Objekt seiner eigenen Bewertung. Und das ist ja beides katastrophal.
Ja.
Und das sind beides Verwicklungen. Und in beiden Fällen wird man gezwungen, sein Bedürfnis nach Zugehörigkeit und nach Freiheit, nach Autonomie, das muss man dann selbst unterdrücken. Und unterdrücken heißt, das kann man eine gewisse Zeit sozusagen durch eine Anstrengung machen. Aber dann reagiert das Hirn auf diese Daueranstrengung damit, dass dann entsprechende Nervenverbindungen auswachsen und neue Kontakte aufgebaut werden und sich damit so eine Art Netzwerk über die Bereiche legt, aus denen diese beiden Grundbedürfnisse heraus, wo die generiert werden. Mhm. Und dann ist es weg. Und dann gibt es Leute, kenne ich auch solche, die wollen überhaupt nicht mehr dazugehören. Die kannst du in den Arm nehmen und dann weichen die zurück. Mhm. Die kannst du anlächeln und dann gucken die weg. Und es gibt welche, denen kannst du sagen, Mensch, hier ist doch was ganz Tolles, wollen wir das nicht mal machen oder könntest du das nicht mal, hast du da nicht Lust drauf? Die haben auf nichts mehr Lust. Null Bock auf Schule, null Bock auf Arbeit, null Bock auf alles. Und das Einzige, was dann noch übrig bleibt, ist dann eben die Ersatzbefriedigung. Einkaufen, mhm. Spaß haben, Freizeit gestalten, Urlaub machen. Und ja, manche verlieren sich in diesen Verwicklungen, die sie sich da ins eigene Hirn gebaut haben, so sehr, dass die dann leider später auch in dieser Art und Weise dahinscheiden. Mhm. Das ist dann auch kein schöner, angenehmer Tod, weil man irgendwie ja doch das Gefühl hat, man hat das Leben verpasst.
Verpasst, ja. Nimmst du denn irgendwie Unterschiede wahr oder wie hat sich deiner Meinung nach das in den letzten Jahren entwickelt?
Ja, wir hatten eine lange Zeit in der Menschheitsgeschichte, da haben die Machthabenden ihre Herrschaft gesichert durch Unterdrückung. Mhm. Gibt es auch noch in manchen Familien, dass da so ein autoritärer Vater da ist, der setzt sich dann schon durch. Mhm. Und da wird man auch zum Objekt gemacht, ja, aber da kommen doch viele auf die Idee, sich dagegen zu wehren. Ja. Also, und das ist eigentlich noch ganz gut, weil mhm. die dann ja ihre eigene Subjekthaftigkeit spüren und sagen, so sowas mache ich nicht mit. Und dann machen sie die kleine Rebellion und versuchen kaputt zu machen, was sie kaputt macht. Und in der Weltgeschichte waren das dann auch immer Revolutionen, die da stattgefunden haben. Und dann sind die alten Machthaber abgesetzt worden und die anderen hatten sich dann eben diese Macht angeeignet. Und dann ist es wieder genauso weitergegangen. Dann haben die wieder andere zu Objekten ihrer Unterdrückungsmethoden gemacht. Und inzwischen hat sich das alles ein bisschen gewandelt. Jetzt in den letzten 20 Jahren spielt das Internet eine Riesenrolle. Da kann sich ja jeder einbilden. Er ist ein Chef, in dem er Meinungen verbreitet, mit denen er sich selbst Anerkennung und Macht und Einfluss verschafft. Und in diesem Zusammenhang ist es dann eben auch passiert, dass man heutzutage auch gar nicht mehr durch Unterdrückung seine Herrschaft oder seine Position sichert, sondern durch Verführung. Und das ist jetzt eine ganz neue Dimension. Und die ist gefährlich für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Ich würde sagen, Unterdrückung ist noch nicht so schlimm, weil dann kann man sich wenigstens wehren und man weiß auch, wo der Unterdrücker sitzt. Mhm. Verführung ist total blöd. Und da bist du ja, also du gehst dann gerne Schuhe einkaufen, weißt gar nicht warum, aber es überfällt dich jedes Mal, wenn du Streit mit deinem Mann hast und andere müssen dann immer ins Internet und irgendwas machen, um sich ersatzweise abzuarbeiten. Und da verführt ist so ähnlich wie süchtig, wo man also denen auch gar nicht helfen kann, weil die sind ja total, die finden das ja total in Ordnung, was sie da machen. Die identifizieren sich ja mit ihrer eigenen Verführung oder mit dem, was sie da jetzt auf einmal an Ersatzbefriedigung gefunden haben. Und die können aus meiner Perspektive sehr schwer erst aus dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit herausfinden. Mhm. Das, was dann manchmal funktioniert, ist, dass jemand einen Crash kriegt, also Burnout, gegen die Wand klatscht mit dieser Strategie. Und dann kann es manchmal vorkommen, dass sie sich wieder zusammensuchen in dieser Verzweiflung und in dieser Not und dabei wieder Kontakt kriegen zu diesen Anteilen in sich selbst und auch zu diesen Grundbedürfnissen, die sie alle so schön tapfer verwickelt hatten die ganze Zeit und die gar nicht mehr zugänglich sind. Und dann erleben sie etwas, was sie gar nicht kennen. Das nennt man im Deutschen innere Berührung. Mhm. Und aus dieser inneren Berührung heraus können manche den Entschluss fassen, nicht mehr so weiterzumachen wie bisher. Aber ahnst du schon, sind wenig, die gegen die Wand knallen, und es sind noch weniger, die dann nicht so weitermachen wie bisher. Die meisten versuchen es dann noch mehr und noch kräftiger und noch mit noch mehr Einsatz, also noch mehr vom Alten. Entschuldigung. Und dann gibt's noch sowas anderes, habe ich gefunden. Das ist, dass man auch Glück haben kann und sowas wie eine Sternstunde erleben kann in seinem Leben. Mhm. Also irgendwas unglaublich Schönes, wo man dann steht und fast auf die Knie fällt und wo es einem den Rücken runter rieselt und wo man Tränen in die Augen kriegt und feststellt, dass man das falsche Leben geführt hat. Und manchmal im Kino, manchmal beim Lesen von einem Buch, manchmal in einer Begegnung mit einem anderen Menschen, manchmal auch in der Natur. Und da gibt es auch Einzelne, die nach so einer tiefen Erfahrung wieder Kontakt zu sich selbst finden und dann auch das so tief, die so tief davon berührt sind, dass die dann einfach sagen, nee, jetzt mache ich nicht mehr so weiter. Dann wäre das auch eine Möglichkeit, aber du ahnst schon, das sind seltene Fälle. Ja. Und die wollen auch nicht allen wünschen, dass sie erst durch so eine schwere Burnout-Geschichte durch müssen, damit sie auf eine neue Idee kommen. Obwohl das immer so ein bisschen drinsteckt, wenn wir sagen, es muss alles noch schlimmer werden, damit du endlich, ja, so. Aber es ist eben nicht gesagt, dass man die Chance der Krise dann auch tatsächlich wahrnehmen kann. Mhm. Und was ich in der letzten Zeit bemerkt habe, ist, dass es auch möglich ist, dass man einen anderen Menschen einlädt. Also verändern kannst du ihn ja sowieso nicht, aber du kannst ihn einladen und ermutigen, vielleicht sogar inspirieren, dass er auf die Idee kommt, einfach mal auszuprobieren, wie das ist, wenn er ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umgeht. Mhm. Und wer sich darauf einlässt, der erlebt Wunder.
Ja.
Und der fängt an und mag sich wieder. Der fängt auch an, in sich reinzuhören, um herauszufinden, was denn eigentlich seine wahrhaftigen Bedürfnisse sind. Mhm. Der verbindet sich dann auch wieder mit seinen Bedürfnissen. Damit ist das Grundbedürfnis nach Verbundenheit erstmal einigermaßen gestillt. Und indem er das dann selbst in die Hand nimmt und nicht mehr alles isst, was er da vorgesetzt kriegt, und nicht mehr mit Leuten essen geht, die er gar nicht mag, und an Orten, die ihm unangenehm sind, und er dann auch mal auf die Idee kommt, dass er diese ganzen Schalter da auch mal nutzen kann, um auszuschalten, um diese Geräte abzustellen, vor denen er dauernd rumsitzt, dann wird er wieder Gestalter und erlebt, dass er sein Grundbedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und Autonomie plötzlich wieder stillen kann. Mhm. Und das hat dann wird es auf einmal ganz logisch, weil dann ist er kein Bedürftiger mehr, wenn ihm das gelingt. Und wenn er kein Bedürftiger mehr ist, dann will er nicht mehr immer zuständig irgendwas von anderen haben. Also Anerkennung und Bewunderung und all so eine schöne Sachen. Und wenn man also dann kein Bedürftiger mehr ist und nichts mehr von anderen haben will, dann kommt man plötzlich in die Situation, dass man spürt, jetzt ist man in der Lage, anderen was zu schenken. Mhm. Und daran erkennt man diese Leute. Die wollen nichts von dir, sondern die haben etwas zu verschenken. Das zwängen die dir auch nicht auf und das musst du auch nicht nehmen, aber sie sind da. Und wenn du hingehst und dich mit ihnen zusammensetzt, wirst du spüren, dass die es gut mit dir meinen. Mhm. Das sind, wenn man es jetzt ein bisschen prosaisch sagt, das sind Liebende. Die mögen sich selbst, und weil sie sich selbst mögen, mögen sie auch andere Leute, ist doch klar. Für die gegenwärtige Situation in unserer Gesellschaft heißt das allerdings, die meisten Leute kommen miteinander nicht klar. Die mögen dann eigentlich den anderen auch nicht, also auch nicht nur sozusagen irgendjemand als Partner, sondern auch den Nachbarn und fremde Kinder und was ist noch, was unter den Wald, unter die Natur. Mhm. Und die mögen das alles nicht, weil sie sich selbst nicht mögen. Mhm. Das habe ich noch nie erlebt. Wenn jemand sich selbst mag, dann mag der immer alles.
Ja.
Und da ist man dann frei. Wenn man nicht mehr haben muss, sondern geschenken kann, und wenn man sich selbst mag und deshalb die Welt um sich herum auch mag, dann habe ich keine Angst mehr um solche Menschen. Ich glaube, dass das auch die Zukunft ist, weil anders kommen wir nicht durch diese schwere Krise, in der wir jetzt gelandet sind, mit dem alten Muster,
ja,
mit uns selbst und mit anderen umgehen. Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich. Das rumpelt jetzt noch und da wird es auch noch heftige Rückschläge geben, aber anders kommen wir nicht durch. Also es werden dann auch immer mehr. Das ist ja vielleicht auch so, dass mit deinem Kongress dazu beigetragen wird, dass da noch ein paar Leute aufwachen und sagen, nee, mache ich nicht mehr so weiter wie bisher. Und dann kann es spannend werden, weil dann entsteht eine andere Welt.
Wie kann man denn so ganz langsam anfangen, liebevoller mit sich selbst zu werden? Wenn jetzt jemand sagt, oh, das spricht mich an, in kleinen Schritten, was wäre denn eine Möglichkeit? Nee,
ich sage dann immer, mach doch mal das, was du wirklich gerne machen möchtest. Mhm. Und hör auf, Sachen zu machen, die du gar nicht gerne machst. Mhm. Und dann kriege ich so eine komische Antwort von manchen, die sagen dann auch, eine Kreuzfahrt wollte ich schon immer mal machen. Oder ein Ferrari kaufen. Und dann merke ich, die haben gar keinen Zugang zu ihren wahrhaftigen Bedürfnissen.
Ja.
Und die hängen so im Außen und in diesen bisherigen Denkmustern und Verhaltensmustern, dass denen dann auch nichts Dümmeres einfällt, als wieder noch das Alte weiter fortsetzen zu wollen. Und glaube ich, man kann nur versuchen, ihnen das vorzuleben. Das kann manchmal Wunder bewirken, dass sie plötzlich merken, der ist ja ganz anders, aber der ist glücklich. Mhm. Ich nicht. Ich sitze im Hamsterrad und der scheint frei zu sein. Das hat eine hohe Anziehungskraft und dann eben das, was ich schon sagte, einladen, ermutigen und inspirieren kannst du den anderen, dass er sich mal auf so eine neue Erfahrung einlässt. Also wie ist das, wenn ich einfach mal, nehmen wir sowas Banales. Ich habe immer geglaubt, ich könne nicht singen. Mhm. Ist mir da irgendwann mal passiert, in der Schule meistens, dass mir irgendjemand gesagt hat, ich hätte so eine krächzende Stimme. Und dann habe ich beschlossen, das war meine Lösung, dass ich nicht singen kann. Damit habe ich etwas unterdrückt in mir und verwickelt. Und jetzt könntest du ja so einen einladen, mal mit dir in den Chor zu gehen. Er soll sich auch nicht vorne hinstellen, sondern ganz hinten. Er muss auch nicht laut mitsingen. Er braucht ja nur mitzubrummen, aber mal erleben, wie es ist. Mhm. Das kann sehr gut dazu führen, dass der dann spürt, dass da eine Kraft in diesem Chor steckt, die ihn mit ergreift und dass der dann tatsächlich anfängt, nicht nur zu brummen, sondern mitzusingen. Mhm. Ja, und dann kann man sich ausrechnen, wie das weitergeht. Der wird dann auch gerne wiederkommen. Und vielleicht hat er sogar eine richtig gute Stimme, sodass der Chorleiter dann irgendwann sagt, hey, mach doch mal das Solo. Dann ist das schon, dann ist er auf der anderen Seite angekommen, glaube ich.
Ja.
Also es sind Lächerlichkeiten. Mhm. Also das könnte ich jetzt mit dem Chor, ich kann es auch mit dem Wald machen. Oder was auch sehr schön ist, wenn man jemanden einlädt, mal kleinen Kindern zuzuschauen, wie die unterwegs sind. Die sind ja noch nicht verwickelt.
Mhm.
Deshalb finde ich auch, dass alle Eltern einfach zu beneiden sind, weil sie jemanden bei sich haben, zumindest so lange, bis sie angefangen haben, das auch noch erziehen zu wollen, ihr kleines Kind. Aber bis dahin, bis diese Erziehungsversuche noch nicht in Gang gekommen sind, haben sie ja ein Kind vor sich, was noch ganz lebendig ist.
Mhm.
Überhaupt nicht verwickelt, hat auch keine Vorstellung, wie alles zu gehen hat. Es probiert spielerisch alles aus, ist unbefangen, vorurteilsfrei, offen. Und wenn man sich das anschaut, dann merkt man, dass diese kleinen Kinder eigentlich Entwicklungshelfer für uns sein könnten. Weil die zeigen uns, wie lebendig man tatsächlich sein kann, wenn man noch nicht so verwickelt ist wie wir.
Wenn man sich darauf einlässt, ja.
Also, ja, da muss man sich darauf einlassen. Und,
ja.
Und das, man kann jemanden ja nur einladen, sich darauf einzulassen, wenn man den mag. Also das ist nicht so eine rein kognitive Geschichte, wo du sagst, ich mache dir mal eine Einladung. So. Nee, dieser andere Mensch muss dir am Herzen liegen.
Ja.
So, und dann kannst du ihn auch einladen. Wenn er dir eigentlich egal ist, dann machst du ihn nur an ihm rum.
Mhm. Das heißt ja aber, wenn man sich erstmal an die Dinge erinnert, die man als Kind gerne gemacht hat, kommt man doch auch schon auf einen ganz guten Weg, welche Bedürfnisse ich vielleicht habe und was mir helfen könnte, wieder einen liebevolleren Umgang mit mir selbst zu finden.
Ja, das ist, wer sich noch daran erinnern kann. Und da merkst du, das ist dann diese Fähigkeit, sich an diese frühen positiven Kindheitserfahrungen zu erinnern, hängt auch ein bisschen davon ab, wie sehr du sie unterdrückt hast. Mhm. Und es ist leichter, die zu unterdrücken, wenn sie sowieso nicht so richtig gut ausgeprägt sind. Also wenn du schon in so einer lieblosen Elternfamilie groß geworden bist, dann hast du eben auch wenig solche positiven Erfahrungen, die du wieder hochholen kannst. Und dann musst du das aus anderen Erfahrungen schöpfen, die dann aber jeder von uns im Leben mal gemacht hat. Mhm. Im Grunde genommen reicht eine einzige Begegnung mit einem Menschen, der mal wirklich an dich geglaubt hat. Mhm. Und die musst du suchen. Und wenn du die suchst, dann bist du dort, wo du dich aus deinen Verwicklungen befreien kannst.
Was können denn junge Eltern, die jetzt vielleicht zusehen, machen, dass ihr Kind möglichst frei und selbstbestimmt aufwachsen kann?
Ja, zunächst können sie sich gegenseitig beglückwünschen, dass sie so einen tollen Entwicklungshelfer haben. Mhm. Dann können sie sich fragen, was von dem, was sie für erforderlich halten, damit sich das Kind dann auch später im Leben zurechtfindet, tatsächlich dann dem Kind mitgegeben werden muss und in den Rucksack soll. Und wenn man als Eltern tatsächlich ein unbedingtes Interesse an der Entfaltung des Kindes hat, dann kann man das Kind nicht zum Objekt machen. Das geht gar nicht mehr. Dann muss ich mich ja ständig fragen, ob ihm das jetzt wirklich weiterhilft.
Ja.
Und deshalb ist es auch wieder relativ einfach, das Richtige zu tun, wenn man nicht von seinen Vorstellungen ausgeht, was alles für das Kind gut sein könnte, sondern wenn man sich auf das Kind einlässt und guckt, was da alles geschieht, mhm, und nur dann eingreift, wenn man dann merkt, jetzt fängt das Kind an, sich zu verirren und zu verwickeln. Mhm. Also wenn man Situationen in der Familie hat, wo das Kind anfängt, ein bisschen unehrlich zu sein. Da muss man eingreifen, da kann man ja nicht so tun, als sei das nichts. Und wenn das Kind, das muss ja spielerisch alles ausprobieren.
Ja.
Das muss deshalb auch ausprobieren, wie weit es mit Mama und Papa gehen kann.
Ja.
Und deshalb provozieren diese Kinder die Eltern natürlich. Aber das ist nicht, um die zu ärgern, sondern das ist der Versuch, rauszufinden, wo die Grenze ist, wo der andere anfängt und wo der anfängt, seine Integrität zu bewahren. Mhm. Und da muss man natürlich dann mal klipp und klar eine Grenze ziehen und muss sagen, halt, läuft nicht, mit mir nicht, das mache ich nicht. So, und dann merkt das Kind, okay, das ist jemand, der auf sich aufpasst und lernt auf diese Weise dann auch selbst ein bisschen auf sich aufzupassen.
Welchen Einfluss?
Kann man noch ganz viele solche Beispiele aufzählen, aber vielleicht haben die Teilnehmer dann Lust, in der Pause oder so auch sich mal gegenseitig solche Beispiele zu erzählen. Also da ist unendlich viel, was man sich da gegenseitig, was man miteinander austauschen kann, wo dann deutlich wird, wie in Anführungsstrichen normal diese Erfahrungen sind, die dazu führen, dass man sich verwickeln muss und dass man eben jemand wird, der mit bestimmten Vorstellungen herumläuft, mhm, die einen daran hindern, frei und selbstbestimmt sein Leben zu führen.
Welchen Einfluss hat denn die Schule auf Kinder deiner Meinung nach?
Ach, das ist so ein übles Thema. Also es wäre meiner Ansicht nach gut, wenn wir uns alle erstmal einig wären, dass die Schule nicht dazu da ist, dass die Kinder ihre Talente und Begabungen entfalten. Mhm. Jede Gesellschaftsform hat Schulen eingerichtet und die haben immer dazu gedient, diese betreffende Gesellschaftsform zu erhalten. Mhm. Das war im Kaiserreich so, bei den Nazis war das so, im Sozialismus war das so. Und ich verstehe manchmal die Leute hier im Westen nicht, weil die glauben, dass nicht auch diese Gesellschaftsform, die wir im Augenblick haben, davon abhängig ist, dass in der Schule Kinder rauskommen, die die dann auch fortsetzen und stabilisieren. Und da unsere Gesellschaftsform ja in hohem Maße von Wirtschaftswachstum und damit Kaufinteressen der Kunden abhängen, braucht unsere Gesellschaft genügend unmündige Bürger, die eben nicht frei und selbstbestimmt arbeiten können und Entscheidungen treffen können und sich zu irgendwas entschließen können, sondern die dann sich immer wieder verführen lassen. Und weil sie das, was sie eigentlich gesucht haben, nicht kriegen, nehmen sie das, was ihnen angeboten wird. Und da könnte man sagen, die Schule macht doch eigentlich einen tollen Job, weil genau so kommen die Kinder ja auch raus. Unzufrieden, manipulierbar, mit sich selbst nicht sehr glücklich und mit der Welt auch nicht zufrieden. Und mit denen kann man dann alles aufschwatzen. So, und wenn man das jetzt als Eltern erstmal so sehen kann, dann verliert die Schule ihre Bedrohlichkeit. Weil dann kann man sagen, okay, wenn das so ist, dann muss ich eigentlich nichts weiter machen, als sehen, dass mein Kind diese Schule so durchläuft, dass es keinen Schaden davon nimmt. Und dann kann man sich als Eltern auch klar machen, dass die Schule ja auch ein Ort ist, der einem Kind Gelegenheit gibt, Dinge zu lernen, die richtig wichtig sind fürs weitere Leben.
Ja.
Also nicht diesen Unterricht und das, was da an Sachwissen vermittelt wird, aber wo sollte ein Kind jemals lernen, wie es klarkommt mit etwas fragwürdigen und sonderbaren Erwachsenen? Das ist doch toll, das ist doch genügend und es ist ungefährlich. Es kann in der Schule schauen, wie es mit diesem Lehrer, der es dauernd drangsaliert, klarkommt und fertig wird. Und dabei kann man dem Kind helfen. Und am besten wäre dem Kind geholfen, wenn man als Eltern dafür sorgt, dass das Kind da in dieser Schulklasse ein paar Freunde hat.
Ja.
Dass man das nicht dem Zufall überlässt, sondern eben wirklich gezielt andere Eltern anspricht, mit denen gemeinsam was macht mit den Kindern und dann befreunden die sich und dann geht da so eine kleine Gruppe von drei Musketieren in die erste Klasse. Und da habe ich keine Angst um solche Kinder. Wenn die so gehalten sind und sich dann in der Klasse gegenüber den negativen Erfahrungen, die sie da zwangsläufig auch machen werden, sich gegenseitig so stützen, da kann ihnen die Schule nichts anhaben. Und so kann man dann als Eltern versuchen, dem Kind diese Schule so schmackhaft zu machen, dass man sagt, da gibt's Sachen, die kannst du dort lernen, die kann ich dir nicht zeigen. Ich kann dir auch nicht zeigen, wie du mit problematischen anderen Kindern umgehen kannst. Aber du kannst es dir angucken und du kommst nach Hause, wenn du nicht weißt, wie du es machen sollst, dann überlegen wir gemeinsam, wie du diesen, der da dauernd angibt und überall das große Wort führt und alle anderen zusammenfaltet, wie du dem sozusagen das Handwerk legen kannst. Und so lernen die Kinder dann eigentlich das Wichtigste, was sie im Leben brauchen, nämlich sich so mit anderen auseinanderzusetzen, dass es nicht mehr so weitergeht wie bisher, dass sie die verprügeln müssen, sondern man könnte auch sagen, man kann ihnen helfen, die gewaltfreie Kommunikation zu erlernen. Und dazu braucht man die Schule, weil das geht, können sie zu Hause nicht richtig lernen. Da muss man ja auch erleben, wie furchtbar es ist, wenn man von anderen gemobbt und gedisst und sonst was wird. Und dann kann man versuchen, mit Hilfe der Eltern da was zu finden, was einem daraus hilft. Und das ist eine wichtige Erfahrung. Das, was im Hirn verankert wird, sind ja nicht die Probleme, sondern die Lösungen. Und bisher ist die wichtigste Lösung, die die meisten Kinder für das finden, was in der Schule stattfindet, null Bock. Also Unterdrückung der eigenen Freude am Lernen. Und das darf nicht passieren. Und da kann man so viel machen, aber man muss sich von dem Bild lösen, dass diese Schule eine Einrichtung ist, wo das Kind aufs Leben vorbereitet wird. Also entweder man nutzt sie als Einrichtung, um dem Kind zu helfen, sich aufs Leben vorzubereiten, aber mit guten Zensuren, das ist in keiner Weise irgendeine Voraussetzung und Grundlage dafür, dass man dann auch sein Leben meistern kann. Es gibt ganz viele Kinder, die kommen mit 1,0 Abitur aus der Schule und sind lebensuntüchtig. Das nützt einem dann nichts, wenn man da so gut ist, in Bezug auf die dortigen Bewertungssysteme.
Ja, wie könnte denn deiner Meinung nach Schule anders aussehen, dass es einfach ein besserer Ort wäre für Kinder, um sich zu entwickeln?
Du merkst, ich mache da einen Bogen um diese Frage, weil ich weiß, dass die Schule nur dann verändern kann, wenn sich diese Gesellschaft verändert.
Ja.
Also das haben wir ja vorhin schon besprochen, dass die Schule eigentlich nur eine Einrichtung ist, die dazu dient, diese Gesellschaft zu stabilisieren. Wenn wir als Erwachsene anders miteinander umgehen, wenn wir aus dieser gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation, wo dann Wachstum auf einmal zu einem Gott wird, den wir anbieten und wo Konsum das Wichtigste ist und Freizeitbeschäftigung das Wichtigste ist, was wir im Leben so für uns finden. Solange das so bleibt, wird auch die Schule sich nicht ändern.
Ja.
Und deshalb glaube ich, dass es nicht so sehr viel Sinn hat, da jetzt eine bessere Schule zu machen. Aber und jetzt könnte man sagen, na gut, aber irgendwo muss ja das Kind auch lernen, wie die Photosynthese und wie die Integralrechnung geht. Und da würde ich sagen, ja mein Gott, das kannst du ja zur Not in der Schule mal versuchen. Und dann gibt es so wunderbare Programme und Video- und Lehrvideos, da erklärt jemand, der meistens auch noch Schüler ist, wie die Photosynthese geht. Und das verstehen die dann alle viel schneller, als wenn der Lehrer das erklärt. Und dann können die in der Schule dem Lehrer erklären, wie die Integralrechnung und die Photosynthese geht. Und das finde ich dann den richtigen Weg. Aber dann merkst du dann, da ist die Schule nicht eine Instanz, die man jetzt verändern will, sondern das ist eine Instanz, die man nutzt. Mhm. Wo das Kind bestimmte Dinge zeigen kann, lernen kann, Erfahrungen machen kann. Und wir können es ja mal umdrehen und können sagen, jetzt stellen wir uns mal vor, Kinder werden in einem Elternhaus groß, wo wirklich alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Mhm. Und dann haben die Eltern auch dafür gesorgt, dass es eine Schule gibt, wo das Kind sich wohlfühlt und immer nur wunderbar das machen kann, was es möchte und keine Probleme da sind. Das muss man zu Ende denken.
Ja.
Soll denn das Kind lernen, die Probleme, die unweigerlich im Leben auf das Kind zukommen, wie soll denn das Kind lernen, solche Probleme zu meistern, wenn man es von all diesen Problemen fernhält? Das ist elterliche Erziehungskunst, glaube ich. Nicht die Kinder schützen vor der Welt, sondern die Kinder fit machen für diese Welt. Und zwar so wie Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf hätte auch in die Schule gehen können.
Ja.
Da wäre aber eher die Schule kaputt gegangen als Pippi Langstrumpf.
Ja, das wollte ich dich vorhin fragen. Wie wichtig sind denn eigentlich deiner Meinung nach eben solche Reibungspunkte, damit ich später ein freies und selbstbestimmtes Leben wirklich führen kann?
Ich mache jetzt mal einen Versuch und versuche es mal wirklich ganz grundsätzlich anzufassen. Und ich nehme mal, es gibt ja Kulturen, also irgendwelche Reste von nativen Kulturen im Amazonasgebiet oder in Australien oder so. Und es gibt manchmal sogar Familien, die aus Gründen, die keiner so richtig weiß, alles richtig machen. Mhm. Und da werden Kinder groß, die sind lebenskompetent.
Ja.
Wir hatten kürzlich dieses Beispiel, dass eben da im brasilianischem Urwald ein Flugzeug abgestürzt war und 4 Kinder sich da durch den Urwald geschlagen haben. Das ist Lebenskompetenz.
Ja.
Das, und noch einen Säugling mit dabei hatten, den haben sie auch noch mit durchgebracht. Da darf man gar nicht daran denken, was passieren würde, wenn 4 Kinder hier aus unserer Welt so eine Situation erleben müssten. So, das heißt, in manchen Kulturen oder Familien ist es so, dass da alles richtig ist und alles passt und da kommt auch was Gutes raus. Und dann müssen wir uns aber überlegen, warum diese Kulturen überrannt worden sind und warum auch manche Familien, die eigentlich alles richtig machen, überrannt werden. Mhm. Und die Antwort heißt, die machen zwar alles richtig, aber es ist ihnen gar nicht bewusst, was sie brauchen, damit das alles richtig wird. Mhm. Und deshalb kann man sich erst darum kümmern, dass man das nicht zulässt, was dem eigenen Leben und dem Zusammenleben mit anderen schadet, wenn einem bewusst ist, was man braucht, damit es gut geht. Mhm. Und dieser Bewusstwerdungsprozess, der kann nicht stattfinden in diesen in einer Welt, in der Friede, Freude, Eierkuchen herrscht und alles richtig ist. Und das tut mir auch selber weh, das sagen zu müssen, aber das kann sein, dass wir deshalb durch das Leid und den Schmerz durch müssen.
Ja.
Und auch die Probleme wirklich, also durch die Täler des Lebens durch müssen, damit wir lernen, bergauf zu steigen. Hm. Und zwar bewusst uns dann für einen Weg entscheiden, der uns nach oben führt. Und das ist dann ganz anders. Also die Aborigines und die nativen Völker sind von uns überrannt worden. Die haben uns ja in ihrer Liebe auch noch begrüßt, als Retter, als Götter, weil wir so viel konnten. Mhm. Und sie hatten keine Ahnung davon, was für unglaublich unmenschliche Wesen da in ihre Welt eingebrochen waren. Mhm. Sie haben sich davor nicht schützen können, sie waren naiv. Und mit dieser Naivität ist man auch nicht frei.
Ja.
Und deshalb, ja, wir werden wohl uns selbst immer wieder auch fragen müssen, ob wir nicht diese schwierigen Phasen im Leben brauchen, um lernen zu können, wie das Leben geht und was dabei wirklich wichtig ist und worauf es ankommt.
Die Zeit ist schon relativ fortgeschritten. Gibt es abschließend noch irgendetwas, was du sagen möchtest?
Ach nein, also, aber wir haben ja so viel über das Einladen geredet. Mhm. Dann hatte ich auch schon gesagt, du kannst ja jemand nur einladen, wenn du ihn magst.
Ja.
Vielleicht muss ich es auch nochmal an der Stelle sagen, ändern kannst du ihn nicht, er kann sich immer nur selber ändern. Und deshalb ist das mit dem Einladen so zentral. Einladen, ermutigen, inspirieren, damit lässt du die Entscheidung ihm.
Ja.
Ob er das annimmt oder nicht. Und deine Einladung kann er dann besonders gut annehmen, wenn sie sehr liebevoll und sehr herzlich kommt. Wenn er also merkt, dass du keine Absichten damit verfolgst, sondern ein wirkliches Interesse an ihm hast, an dieser anderen Person. Und jetzt ist es ja keine Kunst, jemanden einzuladen, den man sowieso schon mag. Aber eigentlich müssten wir genau diejenigen einladen, zum Beispiel als Lehrer, müsste man diejenigen Schüler einladen, ermutigen und inspirieren, die einem am stärksten auf die Nerven gehen. Mhm. Also wie schaffe ich es, jemanden zu mögen, den ich überhaupt nicht leiden kann? Mhm. Das ist die Kunst. Das ist das Rätsel. Ich glaube, wenn das mehr Menschen könnten, wäre alles schon deutlich besser. Und als kleine Gedankenanregung zum Schluss: Man kann auch in der anderen Person, und sei sie einem noch so unangenehm, nach etwas suchen, was man mag. Mhm. Und in jedem Menschen gibt es irgendwas, was man mag, wenn man danach sucht. Und dann lädt man eben nicht diesen ganzen unangenehmen Kerl ein, sondern diesen Anteil, den man mag. Und da ist es so, dass der Rest dieses Menschen da dranhängt an diesem Anteil. Und dass der andere dann plötzlich das Gefühl hat, er wird wirklich von dir gesehen, mhm, weil du diesen Anteil in ihm ansprichst. Und dann lässt er sich einladen. Also wir könnten es alle, wenn wir in der Lage wären, nicht immer nach dem zu suchen, was uns in dem anderen missfällt, sondern wenn wir nach dem suchen, was uns in dem anderen gefällt. In diesem Sinne, macht euch einen schönen Kongress und redet viel miteinander. Das ist ganz gut.
Das ist eine sehr schöne Inspiration. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Sehr gern und viel Glück mit dem Kongress. Tschüss.
Danke. Ich danke auch euch, dass ihr wieder dabei wart, und wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.